die letzte, von Bibelgläubigen im Allgemeinen, die letzte 2000 Jahre. Und wir haben ein sehr gutes Büchlein, das heißt Der blutige Pfad, die meisten kennen das, ist auf unserer Website auch eingescannt, mit da hinten einen kleinen Überblick hier, wie nicht nur die in zwei Millennia die roten Punkte stehen für bibelgläubige Gruppe. Und dann hat man hier den Anfang der katholischen Kirche, so rund um 323, mit Konstantinus, die das Christentum, Katholizismus als Staatsreligion machte. Und dann das zweite bis das Schisma in 1054 mit zwischen orthodox und katholisch. Und daraus sind dann viele protestante Gruppen gekommen, die heute eigentlich mit Ausnahme von orthodoxen wieder zurückgegangen sind unter Rom. Und dabei muss ich sagen, dass heute viele Freikirchen in diesem Überblick zurück sind unter Rom, weil sie haben dieses Buch, die Heilige Schrift, ersetzt mit einem römisch-katholischen Text, übersetzt von Protestanten oder Freikirchler. Das ist der tragische Zustand. Muss auch so sein, weil jede Disposition endet mit Abfall. Ich möchte deswegen weitergehen, wo wir diesen Morgen angefangen haben, nämlich wie der Herr die Schrift hat bewahrt. Und es ist vor allem durch die griechische Kirche gewesen, wo die Gemeinden und Männer, die hier von Paulus angeschrieben waren, tätig waren. Und da, die hat dann das Wort bewahrt. Und damit verbunden war im Süden das Land von Ham. Zentral darin ist Alexandrie, das Ort, wo man die erste ökumenische Universität hatte, wo man Heidentum, Christentum und Judentum zusammen hat gebastelt. Ein verfälschter Text, die dann schlussendlich via Rom und der Vereinten Bibelgesellschaft und vor allem in Münster, katholisches Münster hier, in das nächste Alte Testament die Basis ist geworden, seit 1898 für alle abfällige Protestanten, alle katholische und alle Zeugen Jehova Bibelübersetzungen der letzten 125 plus Jahre. Das heißt, heute haben wir dank der Jesuiten unter Einfluss in abfälliges Deutschland einen Text von Nestor Allant, zwei deutsche offiziell Protestanten, übernommen von der Vereinten Bibelgesellschaften in 1966, die nichts anderes ist als der Minderheitstext aus Ägypten von ein paar korrupte Manuskripte, wo das Zentrum war von Gnostik und Ketzerei. Und der Mehrheitstext von mehr als 99% aller Manuskripte von der griechischen Kirche, übertragen über den Balkan via Erasmus, Luther, Tyndale, ist heute eigentlich für einen großen Teil abgewiesen von nicht nur Katholiken und Zeugen Jehova, aber auch von Protestanten und Freikirchen. Nun, wenn man die Geschichte von bibeltreuen Gemeinden anschaut, ist das eigentlich eine Geschichte verbunden mit der Heiligen Schrift. Es fängt mit diesem Buch an und damit verbunden ist eine heilsame Lehre und eine gesunde Ortsgemeinde. Die bibelgläubige Ortsgemeinde, die haben dann hier Anfang gehabt. Wir haben das schon gelesen, möchte ich es nochmal lesen. Das fängt an in Antiochien, Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 26. Und dann in Kapitel 13 geht es weiter Richtung Westeuropa. Warum? Weil Jafet, das ist der ältere Sohn von Noah, hat den Auftrag bekommen, um sich auszubreiten und das Wort und das Evangelium zu verbreiten bis an das Ende der Erde. Und nochmals, das hat dann hier angefangen mit den Deutschen, die via die Herrenhütter und die dänische Halle-Mission die erste Missionsgesellschaft durchgeführt haben nach der Reformation. Und später ist es von den Niederländern, Engländern, Amerikanern, auch Skandinavier weitergebracht mit dem Reformationstext. Die anderen Länder, Italien, in zum Beispiel Äthiopien, Spanien, ganz Süd- und Mittelamerika, Philippinen und so weiter, Frankreich in ganz Westafrika, Portugal in Brasilien, Goa und so weiter, die haben dann dafür gesorgt, dass die katholische Ketzerei weiter verbreitet wurde via Handelsschiffe und Mönche und Priester. Und nochmals, das ist wichtig, weil das System, was heute Katholizismus heißt, ist nichts anderes als wo der Stuhl von Satan in Pergamus ursprünglich erwähnt wird in Offenbarung 2, die wieder herkam aus Babylon. Das ist vielleicht noch gut zu erwähnen, dass man diese falsche Kirche, Satans Kirche, nachvollzieht und damit verbunden die Kirche von Pergamus hat ein Altar gehabt, was heute mitgenommen ist und heute in Berlin platziert ist, das Zentrum von Preußen damals. Das heißt auch das Museum von Pergamus. Lassen wir erst angefangen mit Apostelgeschichte 11, Vers 26. Barnabas sucht Saulus Paulus auf, da er ihn fand, führte er ihn gen Antiochien und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Der Herr, die Jünger, am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Wird Christen wie das erste hier erwähnt, das Wort Jünger ist ein Nachfolger, und Christus ist eigentlich ein Nachfolger, damit verbunden ist der Heilige Schrift und das Lehren und Jüngerschaft. Dann in Kapitel 13, Vers 1, 2 und 3 sehen wir, dass da zwei Männer von den fünf führenden Brüdern ausgeschickt wurden, um das Werk zu tun. Und das geht direkt Richtung Westen, wo Javan ist, Griechenland. Und dann später Richtung Gomer, ein anderer Sohn von Jafet. Und es sind vor allem die Griechen gewesen und später die Deutschen gewesen. Weil nochmals, England ist von Angelsachsen eigentlich überführt, deutscher Stamm. Und die da später Richtung USA gegangen sind, sind eigentlich alle WASPs, zoals man dat sagt in de USA. White Anglo-Saxon Protestants, weiße angelsächsische Protestanten. Die hebben dat reine Wort weitergebracht en die grootste Zivilisation aufgebaut der Geschichte. En dat erklärt auch heute, warum hier in Deutschland alles, was nicht weiß, nicht angelsächsisch und nicht protestant ist, heute bevorzugt wird. Und nicht männlich ist. Weil es waren Männer. Vergiss das niemals. Die ganze Geschichte von Reformation, Erweckung, Mission, Bibelübersetzung, die Kultur, die aufgebaut waren Männer, heterosexuelle Männer, weiße, angelsächsische Protestanten. Und natürlich hört ihr gerne das Wort Sex noch darin. Amen. Das ist nun einmal, wie es ist. Das ist die allgemeine Linie von Osten nach Westen und vor allem nach Nordwesten. Und damit verbunden ist da auch eine Kirche, ebenso wie da an Korruption der Schrift war, verbunden mit Ägypten, das Land von Ham und Rom. Und das heißt die Kirche Satans auf dem Thron Satans. Und die wird erwähnt in Offenbarung Kapitel 2. Und das ist diese Gemeinde in Pergamus, in Vers 13. 13 ist die Zahl der Rebellion. Und das ist interessant, dass in Vers 12, da steht geschrieben, im Engel der Gemeinde zur Pergamus schreibe, das sage ich, das hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Nur ein zweischneidiges Schwert ist ein Hinweis zu was? Zu das Wort Gottes. Hebräer 4, 12, Epheser 6, 17. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da der Satans Stuhl ist, und hältst an meinen Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, das heißt gegen alles, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Und Ort ist Pergamus, und das kannst du heute anschauen, wenn es nach Berlin geht und das Pergamus-Museum anschaut, dann siehst du, dass der Tempel von Zeus mit dem Stuhl oder der Satansstuhl und wo der Satan wohnt, da war das Ort Pergamus, wo die Schlange angebetet wurde, wo Zeus angebetet wurde. Man sieht dann einen Tempel mit allen Kühen, die geschlachtet werden. Aber die Tatsache ist, da wurden Menschen geopfert. Das ist das Gleiche wie der Baals-Gottesdienst im Alten Testament. Das war, kommt so ein Kannibal her, ein Priester von Baal, her, die verspeiste, was er an seinen Herrn und Meister, der höchste Frieden ist, geopfert hat. Das erklärt uns auch, warum Paulus hier hinging. Er ging genau dorthin, wo der Stuhl Satans hier war und wurde schrecklich verfolgt. Und dieser Stuhl Satans, die kam ursprünglich aus Babylon, wo der erste Gründer von Babylon, Nimrod, der 13. von Adam, die seine Mutter nach der säkulären Geschichte hat, geheiratet ist die Königin von Babel, diese Satanskult hat eingeführt, verbunden mit der Anbetung von den gefallenen Kindern Gottes in 1. Mose 6, die angebetet wurde vor der Sintflut und die nach der Sintflut von Nimrod wieder angebetet wurden. Und die wurde dann verboten, wenn die Medien und Persen Babylon erobert hatten. Die ging unter den Boden und ging dann nach Pergamus. Und für Pergamus ist diesen Kirche nach Rom gegangen. Heute ist das Zentrum von der Teufelsanbetung in Rom. Und die, was man sagt, römische Kirche ist überhaupt keine Kirche, ist ein Satanskult. Mit Absicht blüht diese Herrschaft unter dem Deckmantel von einer christlichen Religion. Darum ist Katholizismus nicht zu vergleichen mit irgendeiner anderen Religion. In Offenbarung Kapitel 13 in einer Hand und dann 17, Offenbarung 17, sehen wir diese Frau, die auf einem Tier sitzt. Und wir lesen da in Kapitel 17, Vers 3, das ist einer der sieben Geheimnisse im Neuen Testament. Offenbarung 17, Vers 3, er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah das Weib sitzen auf einem rosinfarbenen Tier. Das war vom Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und Vers 5, an ihrer Stirn geschrieben, nahm man das Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel. Es ist die Mutter der Hurerei. Es ist die Mutter von aller satanischen Systemen, wie ob es nun Mormonismus, Kommunismus ist, Freimaurerei, Jesuitismus ist die Mutter davon. Und die Frau, Vers 6, ist trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Sie hat Millionen, Dutzende Millionen Christen und Juden abgeschlachtet, die letzten zwei Millennia. Und Johannes ist verwundert, Vers 6. Warum? Weil es ist ein christliches System, was genau Christen und Juden abschlachtet. Die Frau ist eine Stadt, Vers 18. Das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erde. Heute hat Rom mit 100 Ländern Konkordate, auch mit Deutschland seit 1933 unter Hitler. Was wichtig ist hier, ist Vers 3, die Frau sitzt auf einem rosinfarbenen Tier und das hat sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Stadt ist Rom. Und in Offenbarung Kapitel 13 kommt das Tier aus dem Meer und hat wiederum die sieben Häupter und die zehn Hörner. Und das ist und er bekommt die Macht von den Drachen zugefügt. Das heißt, die Frau sitzt, ist verbunden mit dem Teufel selber. Und das ist eine sehr wichtige Sache, weil wenn ihr die Chance habt, mal was zu lesen, ich glaube, wir sind auch in Deutsch übersetzt, ich habe hier eine Geschichte über die Waldenser von Wiley, W-Y-L-I-E. Ich glaube, seine Bücher sind auch auf Deutsch übersetzt. Er war ein Mann, ein neugeborener Mann, die in Gent angefangen hat, 200 Jahre her, eine Geschichte der christlichen Kirche zu schreiben. Sehr die Mühe wert, um diese zu kaufen. Man kann ihn wahrscheinlich auf Internet downloaden und so weiter. Ich will einiges zitieren aus seinem Buch hier, das ist auf Englisch, das auch auf Deutsch. Und ist ein Mann, der sehr genau die originale Quelle hat angehalten. Und seine These ist, damals schon, 200 Jahre her, dass Rom verantwortlich war für die Tötung von mehr als 50 Millionen Christen. Das sind 300 und 800, das ist ungefähr in 1500 Jahren mehr als 50 Millionen Christen sind umgebracht worden.
Ich wollte nur kurz was sagen, was mir gerade aufgefallen ist. Man hat dieses Wissen mit dem der Thron des Satans, beziehungsweise mit Rom, und Rom wurde befruchtet vom Satan selbst. Das haben wir sogar eigentlich in unserem normalen Alltagswissen, denn Europa ist ja der Stier. Europa, der Stier, war ja eigentlich Zeus.
Europa ist die Frau und Zeus war der Stier und die Frau hatte über das Stier gesetzt.
Ja, genau, richtig. Und der Stier hat die Frau befruchtet.
Genau.
Und das ist ja.
Und das war auch Kreta.
Genau.
Und die, wir wissen, was Gottes Wort sagt über die Kretinser, faule Bäuche. Die waren Hamiten, die via Ägypten hier nach gekommen sind, haben auch einen Stier, den Minotaurus, in das Labyrinth, halb Mensch, halb Stier. Das war der Kult von diesen Anbetung von diesem Stier, diesen heiligen Kuh, diesen Ochse inderdaad. Und da ist das Tier, das Bestie und das Tier, das ist Europa auf Zeus, die gefallenen Sohn von Gott, Teufel mit einer Frau zusammen. Und das ist genau das Gleiche, was wir hier sehen in Rom. Und dass Rom sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat geändert und uns nicht mehr Ketzer, aber getrennte Brüder nennt, tut nichts ab an der Realität, dass der Ursprung von Konzil von Trent gewesen ist, noch immer 125 Fluche sind auf jeder bibelgläubige Christ platziert. Und das, was wir nennen Propaganda, wurde 1650 gegründet. In Rom, das war das Ministerium von Propaganda, mit der Absicht, um jede Ketzer auszurotten. Das haben sie auch getan, mit der Waldenser speziell. Sie haben 10.000 Waldenser absolut ausgerottet, auf die meist abscheuliche Art und Weise, Augen ausgestochen, sie lebendig die Haut abgezogen und so weiter, und dann lebendig verbrannt. Nachdem erste Frauen und Kinder das Gleiche durchgemacht haben für die Augen der Männer. So, das ist Rom. Vergiss das niemals. Und das haben sie, und will ich noch etwas zu sagen, bevor ich es vergesse, dieser Schreiber hat das korrekt gesagt, weil er über 50 Millionen in 1200, das ist ungefähr eine Million pro 100 Jahre, das sind 4 Millionen pro 100 Jahre, eine Million pro 25 Jahre, aber mehr als 1000 Jahre lang. Das ist, was Rom tut. Aber das ist nichts, was Rom hat verglichen mit was in den letzten 200 Jahren passiert ist. Weil in den letzten 200 Jahren hat Rom, ist die Mutter der hohen Reihe, via Nationalsozialismus, Kapitalismus und vor allem Kommunismus 200, nur im letzten Jahrhundert, 200 Millionen Leute abgeschlachtet. 200 Millionen. Das ist viermal so viel im letzten Jahrhundert als in anderen Jahrhunderten davor. Aber das geht dann in der Gulag-Archipelago und so weiter, das geht via Kriege und so weiter, sind sehr effektiv geworden. Die Inquisition existiert noch immer. Der letzte, deutsche Papst, wie heißt er, dieser Panzergeneral, die letzte Mal gestorben ist, aus Bayern, Ratzinger. Die war Haupt von das Ministerium von Propaganda, das vieleste Glaube, aber das war früher die Inquisition, heute heißt das Glaubenskongregation. Das ist einfach Propaganda. Es sind einfach Schlachtungen, es sind doch genau das gleiche Absicht. Wir sind im Krieg. Und heute ist die Idee so, wir sollen so ein bisschen sagen über die bibeltreue Gemeinde, wie sie verfolgt worden sind, wie sie überlebt haben und so weiter. Die falsche Kirche ist immer verbunden mit Rom und dann auch verbunden mit der orthodoxen Kirche, die hier dann in 1054 eine Spaltung hatte. Das wurde orthodox, das ist dann alles katholisch geblieben. Und die Bibelgläubigen, die sind hier durchgekommen, hier via die Paulusianer, die Montanisten, Novatianer, kamen sie hier via die Anodisten, die Henri von Brescia, die wurden alle als Ketzer dargestellt, Donatisten hier in Nordafrika, dann die gotische Kirche hier, die ein paar hundert Jahre geschieht hat, bis die Muslime von Rom bezahlt durch die katholische Frau von Mohammed hier angegriffen haben, um das protestante gotische Reich zu zerstören und sind gestoppt worden, bis sie, es konnte nicht nach Rom kommen, weil Rom hat sie indirekt unterstützt. Und dann haben wir die bibeltreue Gruppe, die dann schlussendlich von der Polizier hier, die Bogomile hatten angefangen, das waren bibeltreue Leute, die orthodoxe Kirche widerstanden haben, aber gebeugt haben für die Muslime. Und das erklärt auch, das waren so eine effektive Gruppe von bibelgläubigen Leuten. Du musst mal schauen, wenn du hier Europa siehst, es gibt keine Muslime mehr, mit Ausnahme von hier, Bosnien. Das ist die einzige Muslim-Enklave, eine große Enklave. Und was getan worden ist, ist, dass man gesagt hat, die bibeltreue Leute, die Freikirche, die sind so effektiv geworden, die Bogomile haben sie geheißen, dass sie die Leute, die Kinder genommen haben und sie haben eine Menge Muslime von hier reingebracht und die bibelgläubigen Leute einfach weggenommen oder zwangskonvertiert oder heiraten lassen oder die Kinder von Muslimen erziehen lassen. Und dann haben sie dann eine Menge von diesen Christen hier reingebracht nach Libanon, was es eine christliche Enklave gibt hier. Das waren die Bogomile und es gibt noch immer gute Bibeln in die serbische Sprache, die genau übereinstimmen mit die korrekte Text, die hier war und die Erasmus hat genommen und Luther hat gebracht für seine Übersetzung. Die Bogomile haben viel missioniert hier und schlussendlich haben sie dann auch hier in diese Gegend Norditalien, Süden Frankreich und Norden Spaniens missioniert und da kamen erst einige Gemeinden und dann später Hunderttausenden von bibelgläubigen Leuten auf. Die haben immer den Papst lächerlich gemacht, nicht ernst genommen, den Priester nicht ernst genommen, Sakramente abgelehnt, Beichte abgelehnt, eigentlich alle Rituale und Traditionen von Rom abgelehnt. Das war in Albi, in der Provence, bei Toulouse und Carcassonne. Und das Gebiet hier, die Provence, war ein bibelgläubiges Gebiet. Auch hier das Norden von Spanien, Katalonien. Das erklärt auch unter anderem, warum in Katalonien Männer und Frauen noch immer gleichberechtigt sind. Das war in Spanien überhaupt nicht weiter der Fall. Die Gruppe hier wurde dann die Katharer genannt. Das war das von dem Wort Katharsis, Reinigung, die Heiligen. Und das waren bibelgläubige Leute, die die Heilige Schrift hatten, übersetzt in Provenzal, Roman. Auch da sind Übersetzungen von noch immer bekannt. Unter anderem in Zürich ist da eins. Und die haben das alles abgeschrieben und haben einen großen Einfluss gehabt auf Peter Waldo, die da rund um 1140 oder 1120, glaube ich, geboren wurde. Als Kaufmann hatte dann schlussendlich gesagt, ich möchte die Heilige Schrift lesen, hat ein paar Leute das übersetzen lassen in die Sprache da und hat dann alles verkauft und wurde Wanderprediger. Er wollte am Anfang innerhalb der katholischen Kirche bleiben, aber das war natürlich gut, aber das Predigen war ihm untersagt, dus nicht mehr predigen. Und er hat am Anfang nicht das gleiche gehabt wie die Katharer, die Bibelgläubige hier. Später wurde er selber ausgeschoben von der katholischen Kirche und sind sie mehr oder weniger mit den Katharern, so mit den Albigensen, anderen Bibelgläubigen eins geworden und haben sich dann hier gefestigt in den Alpen, um sich zu schützen gegen die katholischen Leute. Was Rom immer hat getan, wenn sie etwas gehört haben von diesen katholischen Leuten, von diesen bibelgläubigen Leuten, haben sie Jesuiten geschickt. Die kamen erst rein, um ein bisschen zu schauen, was läuft. Und dann kam eine Armee rein, um die Leute abzuschlachten. Und dann nochmals, da sind echt Tausenden von diesen bibelgläubigen Leuten auf eine abscheuliche Art und Weise abgeschlachtet. Ich habe da ein paar Mal Bibelstudenten mitgenommen in die Talen. Die kannst du auch besuchen hier. Die Torre Pellice ist die Hauptstadt von den Waldenser Talen. Heute ist es ein schönes ökumenisches Zentrum und so weiter. Aber früher war das sehr schwer zu finden. Und man kann auch noch ein College der Barbas finden. De Barbas, das waren Onkels, heißt das. Das waren Männer, die haben absichtlich entschieden, sich nicht heiraten zu lassen. Die haben immer als Kaufmänner rumgegangen. Die sind vor allem hier durch ganz Europa gegangen und kamen jedes Jahr in eine Versammlung, um zu besprechen, wo sind Bedürfnisse von neuen Pastoren, von Gemeinden, die sie gegründet haben. Die Barbas, die haben dann junge Männer, die auch freiwillig auf Ehe verzichtet haben, ausgebildet. Man musste dann zwei Evangelien in zwei Sprachen auswendig gelernt haben. Zum Beispiel Johannes und Markus in Latein oder in Deutsch. Und dann wurden dann auch Kopien gemacht, die haben sie mitgenommen als Kaufmänner. Als Kaufmänner haben sie ganz Italien, hier Europa sind sie durchgegangen, haben Dinge verkauft und waren sehr weise, um dann individuell mit Leuten zu sprechen, in Häuser, Hauskreise anzufangen, Hausgemeinden anzufangen. Und das waren sehr blühende Sachen. Und die, kann man sagen, Waldenser Gemeinden, die waren wie ein Halbmond so hier über Europa. Auch hier waren sie, Tschechei, bis hier an den Litauen und so weiter, Latvia, das Gebiet hier. War sehr, sehr effektiv. Sie haben das hunderten Jahre getan, wurde schwer verfolgt und eigentlich kam der Todesstich, das tönt sehr fremd, mit der Reformation, wenn sie schlussendlich von den Reformatoren anerkannt wurden. Sie haben in 1500 und ich dachte 1530er Jahre eine Bekanntschaft gemacht via Guillaume Farel, die kam aus de Dauphiné hier, das war ein Wanderprediger, ein Bekannter auch von Calvin in Genf und dadurch haben sie eigentlich einen Zusammenkommen arrangiert und haben sie auch Gebäude bekommen und wurde ihre Prediger später ausgebildet in Genf. Leider mit dem kalvinistischen Geist natürlich beeinflusst. Und das hat eigentlich die Wanderpredigungsidee gestoppt. Das war eigentlich der Anfang von Ende, wie fremd das auch tönt. Die haben als Dank die Waldenser eine eigene französische Bibelübersetzung finanziert, die Olivetan Bibelübersetzung, das war die Basis wie Luthers Text für die Deutsche, Olivetan für die Franzosen. Später wurde die in der Genfer Übersetzung nochmals ein paar Mal wiederholt und so weiter. Hier und dann wurde dann später da von der Martin Bibel und wie heißt auch wieder die von den Namen vergessen, bei Neuchâtel, nochmals übersetzt, das war eine gute Übersetzung auf den korrekten Text. Und die Waldenser selber haben ihr Pilgrimscharakter verloren, wenn sie ihre Pastoren hier hingeschickt haben nach Genf, um ausbilden zu lassen. Ich bin da Jahre her regelmäßig hingegangen mit Studenten von unserem Bibelinstitut. Und dann wurde mir gesagt, heute ist das Zentrum, wo die Waldenser ausgebildet werden, dreimal rate, in Rom. Ich habe die Bibeln gecheckt, die man da in Italienisch hat. Ich habe eine italienische Bibel, nicht mehr Französisch. Früher war es Französisch, weil die Pastoren wurden in Französisch ausgebildet, aber nun ist alles Italienisch. Da haben wir uns ausgebildet. Ist der gleiche Text als die Zeugen Jehova und die katholische Kirche. Und Frauen sind auch erlaubt, um zu predigen. Und sie werden da ausgebildet mit den Baptisten und den Methodisten und den Helsamen in Rom. Naja, weißt du, wie spät es ist. Das heißt, ein Wort Abfall. Und das ist eigentlich immer so. Jede Gruppe, die geht durch so ein paar Stufen. Es fängt an mit Heidentum. Wenn Paulus angefangen hat, war alles Heidentum. Das war alles Anbetung von den gefallenen Kindern Gottes und so weiter. Dann kommt Evangelisation. Das haben wir gesehen in der Apostelgeschichte. Und dann Lehre, um die junge Gemeinde, Hausgemeinde zu unterrichten. Na, das sehen wir in der Apostelgeschichte. Das ist prima. Dann muss es aufhören. Danach kommt die Kultur, dass man zum Beispiel an der Universität bedenkt, um Leute auszubilden. Und nach der Kultur kommt wieder der Abfall und nach dem Abfall kommt wieder Heidentum. Also Evangelisation, also Heidentum, Evangelisation, Lehre, Kultur, Abfall und wieder Heidentum. Oder man kann auch sagen, ein Mann, es fängt immer mit einem Mann an, Gott weet immer, ein Mann aus, um etwas anzufangen, niemals eine Frau, niemals eine Sexperverse, niemals eine Miet, ein Mann, ein Wesp. Dann wird es eine Bewegung. Gott, Heiligen Geist, fängt an durch eine Bewegung, Leute zu ihm zu führen, dieselbe wieder anfangen, andere zu gewinnen. Und dann wird es ein Monument. Das Ende. Wenn er große Gebäude werden und so weiter, dann fängt es auf Anfang von Ende. Und das ist in ein, zwei Sätzen die ganze Kirchengeschichte von zwei Millennia. Und was wir tun, ist das Beste eigentlich in Hebräer Kapitel 13, Vers 12 und Vers 13. Der Herr sagt, geh außerhalb des Lagers und man soll seinen Schmach tragen. Hebräer 13, Vers 12 und Vers 13. Darum auch Jesus, auf das Heilige des Volkes, durch sein eigenes Blut, hatte gelitten, außer vor dem Tor, sodass uns nun zu ihm hinausgehen, außer dem Lager und seinen Schmach tragen. Und das ist das Kernpunkt. Außerhalb des Lagers, da hast du dann Schmach zu tragen, da bist du ein Außenseiter sein, da bist du wie ein Aussätziger behandelt, aber du behaltest Gottes Kraft. Wenn du dann es nicht tust und den Kompromissgeist angehst und neutral wirst und so weiter, ja, dann verlierst du die Kraft. Das ist die ökumenische Idee heute. Und die ist verbunden mit Rom. Und da kommen wir zurück bei, was wir sehen in Pergamus, in Offenbarung Kapitel 2. Wir haben gesehen, dass da Satans Stuhl ist in Pergamus, wo der Satan wohnt, ein Ort auf Erde. Nochmal, das kannst du heute anschauen, das Pergamus Museum in Berlin, weil das ist buchstäblich mitgenommen. Auch, muss ich dabei noch sagen, Hitlers Palast, im Sportpalast in Nürnberg, ist gemacht nach dem Beispiel von Pergamus Museum mit Thron Satans. Vers 14. Aber ich habe ein kleines wider dich, dass du das selbst hast, die an der Lehre Biliams halten, welche lehrte, durch den Balak ein Ärgernis aufrichten von den Kindern Israel, zu essen den Götzenopfer und Hurerei treiben. Das heißt, was hat Biliam getan? Biliam wollte das Haus von Gold haben, aber konnte das Volk nicht verfluchen. Er konnte nichts Negatives sagen, wollte er auch nicht. Dann denkt er, weißt du, was ich tue? Ich will das Haus von Gold haben, ich kann es nicht verfluchen, ich gebe Balak einen Rat. Ich sage, Balak, weißt du was, Balak, was du tust? Du nimmst die Mädchen von deiner ökumenischen Jugendgruppe, du siehst sie schön an und so weiter, und die müssen die Jungs von diesen, bibelgläubigen Jungs, von diesen bisschen radikalen Juden mal verführen, via Hurerei, und dann werden die Jungs Götzenopfer nehmen und essen, Und dann soll Gott selber anfangen, sein Volk zu fluchen und zu zerstören. Das hat Gott auch getan. Und dann hat Balak gedacht, na, danke, wunderbar, danke für diesen wunderbaren Rat. Und so hat Biliam sein Geld bekommen. Und später wurde deswegen von den Juden getötet. Das ist de geest van de ökumene die van de Jezuïeten bedacht is in het Tweede Vaticaanse Concil. Seit tausenden jaren kon man die Bibeltreuegruppen niet zerstören. Dan kwam de Reformation auf, nog een groter probleem, maar daar kwam die reine Schrift auch. Natuurlijk waren da viele Staatskirchen, die nog de Kindertaufe hatten und so weiter, en qua Lehre niet Bibeltreu waren. Maar ze hadden mindestens die Heilige Schrift. Ze waren niet Bibeltreu, maar ze gebrauchten die korrekte Bibel. Und Gott hat das doch gebraucht, um hier mit seinem Geist die größte Zivilisation, die Geschichte verbunden mit Freiheit und Wahrheit in jenem Bereich zu entwickeln. Und dann haben sie gesagt, na, was können wir tun? Wir tun zwei Dinge. Wir gehen von innen aus das Wort zerstören, via Jesuiten, via Ausbildung, vor allem in Deutschland, vergiss das nicht. Lachmann, Griesbach, Tischendorf, Nestlé, Erwin Nestle, Eberhard Nestle, Kurt Alland, Barbara Alland, een vrouw, man, het zijn nu verdichten die woorden Gottes. Teile Stier, dat waren alle Duitse tekstkritiker, tiefere tekstkritiker, die hebben dat woord geändert en die meerheidstekst, de accepteerde tekst, ersetzt met een minderheidstekst van Rome. Dat was het eerste van innen aus, dat ändern durch protestante abfällige. En het tweede wat ze gedaan hebben, voor die ökumene gezegd hebben, nu gehen wir zusammen mit den Protestanten und wir gehen nicht mehr sie bekämpfen, wir nehmen sie einfach mit und gehen sie von innen aus vollkommen ihre Kraft wegnehmen. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir hier gesehen haben, was Biliam an Balak hat geraten. Und heute heißt das bei uns hier in Deutschland für euch Freikirchler, die Allianz. Die evangelische Allianz. Da muss dazu gehören, doch? Das muss nicht eine Außenseite sein. Da muss doch ein Bund sein. Dat is het idee van communismus. Immer in de commune, samen. Want God is een individuele persoon die zegt: ik doe dit op mijn art en wijze. En het wichtigste is dat je een goede beziehung met mij hebt. En niet immer dat gemeenschapsidee hebt. Het idee van Rome is immer eenheid over waarheid. Want de Bijbel zegt: eerst komt die waarheid, Jezus is die weg, die waarheid onder het leven. Dan wordt het die waarheid. Al die waarheid, Jezus, en die wordt die waarheid erkennen. Mit Inkasso gut Gemeinschaft pflegen, in einer Ortsgemeinde oder Ortsgemeinde untereinander, die einander unterstützen. Das ist die Idee der Bibel über Einheit. Warum dreht das genau um? Wie Kommunismus eigentlich der zweite und erste Wort umgedreht ist, erst musste die nächste Liebe wie dich selber, Humanismus ist eigentlich Kommunismus. Und ja, Gott auch noch, das kommt dann ganz da unten. Und das kann zu einer absoluten Tyrannie führen. Und wenn Richard Wurmbrand hier in Rumänien im Gefängnis war, hat er ein Buch geschrieben, Marx oder Satan. Kennt ihr das Buch? Mühe wert, um zu lesen. Marx oder Satan. Seine These ist, Kommunismus ist in tiefste Wesen Satanismus. Das ist eine These. Von einem neugeborenen Pastor, der 13 Jahre gefangen gewesen ist. Seine Mühe wert, hat auch die Simon de Matura gegründet. Kann sicher seine Biografie mal lesen. Aber Kommunismus ist ein Eine Folge von Jesuitismus, von Katholizismus, ist eine der Töchter von der Mutter der Hurerei. Und heute haben wir unseren Nordwesteuropa. Im Prinzip, die Politik heute von der EU ist nichts anderes als Kommunismus, Sozialismus. Und die Religion ist Katholizismus. In 1992 wurde das Vertrag von Maastricht gegründet hier. Das ist die Grundlage, Bundesverfassung von der EU. Een Niederländische Jesuitisch trainierte man, Ruud Lubbers, was damals president, is heute verstorben. En alle damals EU-Mitgliedstaaten worden geführt van katholische Leute. In Deutschland war das Helmut Kohl van de CDU. En ihre Hingabe is erstens aan Vatikanstadt Rom en zweitens aan ihr eigenes Land. Ze zijn een Landverräter. Zeit van Krieg wird es bewusst erschossen. En. Nogmaals, Rome is immer in krieg, bis als heute, gegen jeden Bürger van Deutschland. Onze Absicht is om jeden Ketzer aus te rotten, vergiss dat niet. Ob ze dat doen via Grüne, Kommunisten, Ökumene, Natuurumweltschutz, dat maakt niets aus. En het probleem is dat de meisten eingeschlafen zijn, daarom sagt de Heer: wachet en betet in de letzten Tagen. En die Christen sind so dumm, das Buch ist schon lange weggenommen. Wenn es ihnen erklärt, sagen sie, was, ich weiß es nicht, interessiert mich auch nicht. Wie Leute mal gesagt haben, was denkst du, dass die größten Probleme in Deutschland sind? Sind das vielleicht Unwissenheit und Gleichgültigkeit? Na, sagen die mal, ich weiß es nicht, das interessiert mich auch nicht. Und das ist das Problem. Und was kannst du dann tun? Ja, du kannst einfach das Evangelium predigen und diejenigen, die Interesse haben, zu Jesus führen und eine bibeltreue Gemeinde anfangen und darin versuchen, treu zu sein, bis Jesus Christus zurückkommt. Es gibt was gute Material und nochmals blutige Pfad, das kennt ihr. Weile würde ich sicher empfehlen, um zu lesen. Er hat auch seine, ich glaube, 7, 8, 9 Teile ist seine Kirchengeschichte. Man kann es auch per Teil kaufen, über etwas über die Geschichte von der Reformation in Deutschland oder die Waldenser und so weiter. Ist sehr die Mühe wert. Eigentlich gehen die Waldenser zurück, nicht nur auf Peter Waldo, sicher 1220, 1240 in Lyon, aber sind eigentlich die Quelle geht zurück via die Bogomiler, Paulicianer, eigentlich zu Antiochien, die ersten Christen. Und heute kann man sie nennen Täufer, Wiedertäufer, Baptisten und so weiter, bibeltreue Leute, es haben allerlei verschiedene Namen. Aber der Kernpunkt ist, dass sie die Heilige Geschichte als Autorität haben und versuchen das anhand von den Briefen von Paul so buchstäblich möglich zu nehmen. Rechtfertigung durch Glaube, Trennung von Kirche und Staat, Priesterschaft aller Gläubigen und das Ortsgemeinde zusammenkommen. Und sehr wichtig, das Prinzip von, wie eine Ortsgemeinde eine Entscheidung nimmt, dass da alle erwachsene, getaufte, neugeborene Leute eine Stimme haben, Mann oder Frau. Das Prinzip ist eigentlich seit 1848 endlich hier in der Welt, erst in Nordwesteuropa durchgedrungen und durch die Revolution eigentlich heute in ganz Europa im Gesetz verankert worden. Das kommt eigentlich von einer Ortsgemeinde aus, einer bibeltreue Ortsgemeinde. Und das ist der Grund. Und die haben unsere Vorfahren mit den Dutzenden Millionen gelitten, um uns die Freiheit zu verschaffen, die wir heute genießen können. Und das ist sehr wichtig, dass wir das niemals vergessen, dass das Blut von unseren Vorfahren unsere Freiheit hat verschafft, die wir nützen sollen eigentlich. Und tragischer ist, dass die meisten Freikirchen oder Protestanten, auch wenn sie von neu geboren sind, ihren Mund halten und nicht die Freiheit nützen. Und ihr weiß, wie es war in DDR-Zeiten. Du kannst nicht auf die Straße gehen und Zeug und Traktat verteilen. Nun können wir es tun und die meisten tun es nicht. Und die Waldenser haben es getan, aber die müssen sehr vorsichtig sein. Und wenn es so weitergeht und der Herr verbleibt, sollen wir wahrscheinlich wie die Waldenser wieder die gleiche Art und Weise haben. Unter dem Boden, in den Hauszimmer, nicht registriert und dann im Namen Jesu zusammenkommen. So ist es immer gewesen, die ersten 300 Jahre von bibeltreue Christenheit, da war kein einziges Kirchengebäude. Das einzige Kirchengebäude, das wir sehen im Neuen Testament, finden wir in Offenbarung Kapitel 3. Das ist die letzte Gemeinde von Laodicea, die Menschenrechten. Und wo ist Jesus? Er ist außerhalb von einem Gebäude. Offenbarung 3, Vers 20, sie stehe vor der Tür und klopfe an der Tür von diesem Gemeindegebäude und Jesus ist draußen. Und wenn er dann sagt, so jemand einzeln meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem einzeln werde ich eingehen. Soll man mal mit ihm einzeln halten. Das heißt, in den letzten Tagen hat Jesus noch Gemeinschaft und kann mit einer einzelnen Person. Die meisten, die Jesus bekennen und auf neu geboren sein, die wollen eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Und worauf vertrauen sie? Und das ist, denke ich, eine der großen Fluche von, und ihr kennt das auch in den DDR-Zeiten, wie es damals war und heute ist, das größte Problem ist der Wohlstand. Was wollten die Leute damals einmal haben, wenn der Mauer noch runterging? Der Wohlstand vom Westen. Und was haben sie rausgenommen? Na, Müll, sie haben nur Müll vom Westen aufgenommen. Das Gute haben sie im Allgemeinen nicht aufgenommen. Wenn das so wäre, wo sind die bibeltreue Gemeinden dann die letzten 30 Jahre hier in der DDR? Das ist ein Problem. Und wenn Leute gekommen sind, das ist gut, aber hätten sie zurückgehen mit der Heiligen Schrift und von dort aus eine Gemeinde anfangen, wie damals hier die letzten 20 Millennia oder 2 Millennia gewesen wäre, wurde auch nicht getan. Sie haben einen anderen Text genommen. Das ist ein Problem. Und hier schaut man an die Vers 17, das sagt der Herr, was mich reizt in euren Einstellungen als Gemeinde kurz vor den Rückungen, dass ihr sagt, ich bin das Erste reich, das ist Geld, Wohlstand, und gar satt, viel zu essen und bedarf nichts. Wir wissen alles, wir kennen alles, wir brauchen nichts mehr. Das ist tragisch, wenn ein junger Kerl Wenn ich sage, so ein junger Kerl, hey, ich kann dich helfen mit dies und das, dann sagt er, nein, ich brauche nichts. Ich weiß alles, ich habe alles. Na, das wird ein unangenehmer Charakter sein. Und so sieht Gott uns auch an als Christen in den letzten Tagen. Und das ist ein Problem. Also der Wohlstand und nochmals, Reichtum an sich ist nicht ein Problem, aber eine Person, die sagt, ich bin reich, ich verlasse mich auf mein Reichtum, nicht auf dein Herrn und sein Wort, das ist eine große Gefahr. Und das ist eigentlich das Gefahr, weil die Waldenser niemals gehabt haben, früher. Heute sind sie akzeptiert, haben sie keine Verfolgung mehr. Und ja, vielleicht möchte ich noch ein paar Dinge erwähnen hier. Ich habe eigentlich das meiste schon gesagt über die Sache. Du kannst natürlich selber einiges nachlesen. Vielleicht noch zu erwähnen, die bibeltreue Gruppe, die war dann so im Mittelalter, also hier gekommen in Westeuropa. Es war vor allem wegen der Alpen und die Alpen hier und die Pyrenäen hier. Und schlussendlich wurde sie vertrieben von Norditalien und gingen sie unter anderem Richtung Stuttgart und Karlsruhe hier, Hessen. Da sind sehr viele von diesen Waldenser geflüchtet. Und heute ist ihr Einfluss eigentlich minim. Also sie sind vollkommen aufgegangen in die evangelische Lutherkirche, die vollkommen in den Abfall ist. Und Klaus Engel hat dann, glaube ich, 1994, der Vorsitzende von der evangelischen Lutherkirche, ging nach Rom und hat sich entschuldigt im Namen der ganzen deutschen Lutherkirche für das, was Martin Luther hat getan. Und die evangelische, die Waldenser sind eigentlich darin aufgegangen. Eine andere Gruppe war eine Gruppe aus Salzburg. Das waren auch bibeltreue Leute. Hutterer waren hier unter anderem hier und dann später war das hier eine Gruppe hier in Salzburg und in der Zillertal. Die wurden auch von den Jesuiten, die dann in der Gegenreformation zurückkamen durch den Habsburgse Kaiser, von den Sachen gestellt. Entweder ihr bekehrt euch zu Katholizismus oder ihr zieht aus oder ihr wird umgebracht. Und sie sind ausgezogen. Und wo sind sie hingegangen? Sie sind alle gegangen nach Preußen hier. Und ihre Güter und Lande sind konfisziert worden von Rom. Und was ist passiert dann? Na, ich weiß, was passiert ist mit Preußen. Da haben sie die Nachkommen haben die Hand von Rom gespürt durch die Rote Armee, die hier kam. Und jeder weiß, was hier passiert ist mit Preußen. Das ist abscheulich. Das ist genau das Gleiche, was mit Preußen passiert ist, ist, was mit den Waldensern hier passiert ist. Das war eine Inquisition von Rom, aber unter dem Deckmantel von der Roten Armee. Und ab und zu ist es gut, dass du das mal liest und es ist abscheulich, was da gewesen ist. Und ja, nicht zu beschreiben. Und das ist eigentlich auch eine Sache, was Rom hat getan, trunken von dem Blut der Heiligen, aber dann via eine Tochter von der Mutter, nämlich das rote Kommunismus. Nochmals, eine Gruppe von diesen Waldenser, die kam dann hierhin und die haben sich dann ein bisschen gemischt mit den Hussiten hier. Ich habe ein paar Männer, die vor Luther auch mit den Waldenser die, das Wort vorgestanden haben. Savonarola in Florence, Wycliffe hier in England, die Einfluss hatte via das Hof in Prag. Und dann Huss hat dann, ist door de Schriften van Wycliffe beeinflusst worden. Hat hier angefangen, es aufzustellen, wurde dann verbrannt mit Hieronymus von Prag und Konstanz. Aber die Unitas Fraterum, die Waldenser, haben sie dann ein bisschen mit den Hussiten gemischt. Die Waldenser Bischof hat auch dann einen Hussiten als eingesegnet, wurde dann verfolgt durch die jesuitische Gegenreformation und kamen dann schlussendlich hier über die Grenze und kamen hier in das sächsische Gebiet und wurde dann aufgenommen. Und dann haben sie eigentlich von dort aus die ursprüngliche Auftrag von Jafet ernst genommen, mit der Heiligen Schrift von Luther, in die dänische Halle-Mission sind sie zum Westen gegangen, via Dänemark, haben sie das Wort Gottes über die ganze Welt weitergegeben. Also die Waldenser Geist für die Herrenhütter lebt noch immer, aber auch die Herrenhütter heute sind vollkommen in die Ökumene zurückgefallen. Moderne Übersetzungen, eine Art von Bergpredigt als Kern von ihrem Evangelium und nicht mehr Glauben alleine, Rechtfertigung durch Glauben alleine. Das muss auch so sein. Wir haben gesehen, diesen Kreisel von Evangelisation, Lehre, da muss es aufhören, aber dann kommt Kultur und Abfall. Aber auch Herrnhut ist drangenommen. Ich glaube, das war die Rote Meer, das niedergebrannt, oder in der Nazi-Armee, das niedergebrannt hier im Zweiten Weltkrieg. Also im Zweiten Weltkrieg war der Zweite 30-jährige Krieg und hat Rom eigentlich alles kaputt gemacht, ob es nun Herrnhut war, Dresden planbombardiert, Bremen, Hamburg planbombardiert, die Protestanten, vervloekte Protestanten samen hier bewust abgeschlachtet bij Stalingrad, 600.000 man. Es war eine ähnliche Sache, aber von anderer Art und Weise getan, als was sie getan haben mit den von neugeborenen Waldenser in die Alpen in Frankreich und Italien. Nun, was du heute hast eigentlich hier in Nordwesteuropa und nochmals, was wir haben in DDR, ist nicht viel anders als wir haben in Niederlande. In Niederlande haben wir noch ein paar bibeltreue Gemeinden, haben Reformationstext, die auf die Straße um zu predigen, heilsame Lehre. We hebben eens hier, eens in de Mitte, eens in het Westen, eens daar. Zo die wijze hebben we vier über den Rheinfluss. Die hebben we niet veel, maar nogmaals, ik ken niet alles. Vielleicht gibt es 7000, die ik niet voor de Baal of de Papst gebeugt heb. Dat zou schön zijn. We hebben een paar hier in deutschsprachige gebied, maar de meeste die heute die Heilige Schrift hebben, zijn Russland-Deutsche. Dat zijn niet bibeltreue Gemeinden. Und es gibt ein paar amerikanische Missionaren, die machen das schon gut, aber sehr wenige nehmen die Heilige Schrift hier. Sie haben oft eine Schlachterbibel, eine neue, also etwas anderes, aber nicht die Heilige Schrift. Das ist ein Problem. Und nochmals, ich denke persönlich, wenn ein Pastor sich verantworten muss für den Herrn, dann spiele ich lieber auf sicher, bin relativ konservativ, dann gehe ich, wovon ich weiß, das ist, was Gottes Segen gegeben hat die letzten hunderten Jahre. Und wenn du all diese Gruppen anschaust, die wir hier besprochen haben, Polisianer, Bogemille, Katar, wo sind ihre Bibeln? Weg. Aber wir haben noch die Heilige Schrift in Deutschland. Das sollen wir festhalten. In England haben wir den King James, in den Staaten, das haben wir noch. Nun ist es unsere Aufgabe dann, um das Recht zu teilen, an Qualieren, auf die Straße einfach weiterzugeben mit öffentlichen Predigten oder Traktaten oder individuellen Gesprächen. Und meiner Meinung nach, so sehen in den letzten Tagen, es gibt noch genügend Leute, die sich retten lassen. Warum? Weil alles ist kaputt. Gott hat drei Dinge eingesetzt. Er hat die Familie eingesetzt, er hat eine Ortsgemeinde eingesetzt und den Staat eingesetzt. Die Stadt geht kaputt. Der ganze Staat, der souveräne Staat Deutschland ist ein Witz. Den gibt es überhaupt nicht mehr seit 1945. Alles geht kaputt, es muss unterordnet werden an Rom oder indirekt der UNO, dann hast du die Familie, die wird vollkommen kaputt gemacht, mit Genderzeug oder kommunistische Idee, dass Mann und Frau zusammenarbeiten müssen oder Pornografie, Drogen, alles Mögliche. Und dann hast du Ortsgemeinde. Na, Ortsgemeinde, ohne Bibel kannst du keine gute Ortsgemeinde haben. Die meisten sind eine Diktatur geworden. Nicht die Bibel ist der heilige Autorität, es ist ein Mensch geworden. Und da kommen wir zum letzten Punkt. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 15, über diese Gruppe in Pergamus. Also hast du auch die an der Lehre der Nikolaiten erhalten, das hasse ich. Na, die Lehre der Nikolaiten ist eigentlich, dass ein Person herrscht über die Leier. Nikao, Nike, das ist die Sportmarke, ist die Göttin des Sieges, heißt Siegen über, also Siegen über die Leier. Na, das haben die Katholiken gemacht im dunklen Mittelalter, die haben dann gesagt, na, wir haben latinische Vulgata, wir können Lateinisch, ihr nicht, das heißt, wir können euch erzählen, was die Bibel sagt, muss zu uns kommen, wir können über euch herrschen. Das tun heute die meisten Protestanten, Päpste, in alle großen theologischen Fakultäten und Hochschulen im deutschsprachigen Raum, die haben gesagt, ja, es gibt verschiedene griechische Texte, Übersetzungen und so weiter, wir können selber entscheiden dann, oder du kannst selber entscheiden, aber die Beste ist, die Text von hier, die noch niemals eine Reformation oder eine Erweckung durchgebracht hat. Und seine Früchte sind die Inquisition, die Mafia, das dunkle Mittelalter und Armut und Götzendienst. Das sind die Früchte von diesen Sachen. Und der schlechteste griechische Text, sagen all die großen theologischen Fakultäten im deutschsprachigen Raum, das ist der Mehrheitstext, die das Oströmische Reich 1000 Jahre lang hat existieren lassen als das Weströmische Reich. Alle bibelgläubige Gruppen hier in Europa, die das dunkle Mittelalter hat, durchgeführt von Polisianer, Donatisten, Novatianer, Henricianer, Arnoldisten, Bogomile, Katharer, Albigenser, Waldenser, Baptisten, Unitas Fraterum, Henneter und so weiter. Das ist der schlechteste Text. Und die größte Zivilisation und die größte Mittelstand und Wohlstand hat gegeben in der Welt, das müssen wir vollkommen wegschmeißen. Das ist der Wahnsinn von heute. Und wenn du heute denkst, von, wir haben eine Regierung, die genau das tut, was in die Desinteresse der eigenen Bevölkerung ist, ist das genau das Gleiche, was wir sehen in den Universitäten, die schon mehr als 150, 200 Jahre lang gesagt haben, diese Text mit seinen Früchten bevorzugen wir über diese Texte. Das ist eigentlich ein Grabgraben. Und es wird alles, oh ja, das ist interessant, das ist Professor so und so, dann müssen wir das ernst nehmen. Nein, dann müssen wir direkt entlassen, wenn er solche Mühe erzählt. Wie ein Politiker, die sagt, wir möchten hier Politik betreiben, die, wie heißt diesen Clown da in den Jahren 90, Joschka Fisch, die hat gesagt, ja, wenn wir Deutsche Geld generieren, es kann überall hingehen, mit Ausnahme von Deutschland. Nou, dan moest direct raus natuurlijk. Dat iemand dan geld overal weg brengt, maar niet zu deine kinderen en deine eigen land. Oh nee, dat sagen ze dan, dat müssen wir alles als een goede man, müssen wir unterstützen durch die Medien und so weiter. Nou, diese Wahnsinn hast du heute. Wenn du anfängst zu spielen mit diesem Buch, dann indirekt spielst du mit Gottes Segen und Gottes Fluch. Gottes Fluch ist über ein Land, und Gottes Segen ist ein Schritt für Schritt wegzieht. Und die Christen lassen das alles passieren. Das größte Problem daneben noch, ist, dass die dumme Christen denken, wir müssen eine Bibelgesellschaft, die vollkommen unabhängig ist von Kirche, nicht von Gewohnheiten geführt wird, entscheiden lassen, welche Bibel sie uns geben. Du musst niemals einen Ungläubigen erlauben, dass sie entscheiden, was für Wort Gottes du bekommst. Absoluter Wahnsinn. Das heißt schlafen, mit beiden Augen dicht. Naja, das ist, was wir nun ernten, inklusive die DDR-Zeiten und der zweite 30 Jahre Krieg, die verloren ist, wegen dieser Text von hier ersetzen mit diesem Minderheitstext von hier. Und damit verbunden eine Kirche, die früher unabhängig war, wo die Mehrheit entscheiden konnte. Und das haben wir heute, diktatoriale nikolaitische Kirche, ob es nun protestantisch ist, evangelische Landeskirche ist unter Rom, oder Freikirche unter einer Allianz, wo eigentlich die Nikolaiten das Sagen haben über eine Ortsgemeinde. Und auch die falschen Entscheidungen nehmen auch dauernd. Und warum? Weil die Laie wissen nicht mehr, was wahr und nicht wahr ist, weil das Buch ist ihnen weggenommen. Geht alles zurück auf diesen Buch. Dann hast du kaputte Gemeinde, kaputte Familie und ein kaputtes Land. Andersum, wenn gesunde Ortsgemeinden da sind, die sind verbunden mit gesunden Familien, die können ein Land einen starken Rückgrat geben. Und das hat Deutschland immer gehabt bis 1900 ungefähr. Und dann ist alles geändert worden, weil das Buch herausgenommen worden ist. Na, mit dieser positiven Notiz, wo sind wir geblieben nun? Viertel vor neun. Ich habe noch ein paar interessante Bücher. Das ist, ich könnte mal was fotografieren, wahrscheinlich bestellen. Das ist Die Waldenser, Geschichte einer europäischen Glaubensbewegung in Bildern. Das sind Französisch, Italienisch und Englisch von Albert de Lange. Und das kann ich sehr empfehlen. Das ist auf Englisch, aber von Wileys, Kirchengeschichte, sehr die Mühe wert, um es selber mal zu lesen. Und dann siehst du, die Waldenser eigentlich gehen zurück in ihre Wurzeln hierhin zu Antiochien. Ja. Und ihr Text war das Altlateinisch, sehr wichtig, nicht der Lateinische, sondern das Altlateinisch. Und es gibt noch sicher mehr als 10.000 Manuskripte von Altlateinisch, die heute in Schwarzwald bewahrt werden. Irgendwo hier, eine Stunde oben hier in Schwarzwald, ich bin den Namen vergessen, in einem Kloster. Komme ich nicht ran. Aber da sieht man auch, dass sehr viele Manuskripte waren von dem korrekten Text in Altlateinisch. Und ich habe hier eine provisionale Übersetzung gefunden, die noch von dem korrekten Text sind. Und die Tempelbibel war auch hier in der Nähe von Luther von dem korrekten Text. Also Gott hat immer sein Wort bewahrt, hat immer eine bibeltreue Gemeinde bewahrt. Und die Philadelphia-Gemeinde, die sagt die Bibel, soll immer noch, das ist ein bis der Entrückung. Und das ist eine kleine Gruppe, kleine Kraft, aber wenn man sein Wort bewahrt, seinen Namen nicht verleugnet, ist die Tür immer offen, um noch etwas für den Herrn Jesus zu tun.
Herr Bruder, vielen Dank. Ich habe zwei, drei Fragen noch indirekt zu dem Thema. Und zwar, ob du uns hier den Gefallen tun könntest, anhand der Bibel nachzuweisen, einmal das Thema die Trennung von Staat und Kirche, warum gerade auch also bibeltreue Gemeinden immer darauf bestanden haben, aufgrund der Heiligen Schrift, dass sich daran gehalten. Und die darauf folgende quasi Frage, dass auch keine Bünde mit jetzt, also Bund mit wie Allianz oder Ökumene eingegangen worden sind, schon in der Vergangenheit, sprich meine Kenntnis ist soweit, dass sich zwar die alten ersten Gemeinden in Kleinasien schon kannten, also Philippi oder Korinth und so weiter, aber sie waren alle unabhängig. Und gibt es dafür nochmal, sage ich mal, von Herrn Jesus Christus nochmal Aufruf oder von Paulus, dass er Verse, worauf man sich beziehen kann, wenn jetzt zum Beispiel die Frage kommt, wollt ihr nicht mehr ernst, oder wenn diese Diskussion aufkommt? Da wollte ich dich fragen, ob du uns.
Ja, also erste Militärung von Kirche und Staat, ein Beispiel ist die, damals in der Zeit, wenn die ersten Christen aufkamen in Israel, da war natürlich Tempeldienst noch immer da, da war die Priesterschaft da und da hat der Rat in Apostelgeschichte 4 die jüdischen Gläubigen verboten, weiter zu sprechen in den Namen des Herrn Jesus Christus. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 16, was wollen wir diesen Menschen tun? Denn das Zeichen durch sie geschehen, es kommt offenbar allen, die zu Jerusalem wohnen, und wir können nichts leugnen. Aber auf das es nicht weiter eine Reise unter das Volk, lasst uns ernstlich sie betreuen, dass sie hinfort keinen Mensch von diesem Namen sagen. Also im Namen von der Führerschaft von jüdischen Staat wird an ihnen verboten, zu predigen über den Namen Jesu. Vers 18, sie riefen sie und geboten ihnen, dass sie alle Dinge nicht hören ließen, noch lehrten in den Namen Jesu. Dann sagen die beiden, Petrus und Johannes, Vers 19, richtet ihr selbst, ob es von Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen denn Gott. Und das ist, dann gehen sie weiter, Vers 29, nun Herr, siehe an ihr Treuen und gib in deine Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort. Und sie gehen in der Tat weiter und predigen das Evangelium von Christus neben gekreuzigt. Das heißt, die Obrigkeit sagt nein, sie tun das doch. Und oft ist es so, dass Rom weiß, wenn sie einen Staat übernehmen mit einem Konkordat, können sie schlussendlich für die Staatseingriffe und sicher heute mit der modernen Technik jede bibeltreue Person aufspuren und mit falscher Anklage oder andererseits einstecken. Das war die Idee der Stasi eigentlich. Und nochmals, wir sehen niemals in der Schrift, dass eine Ortsgemeinde sich unterordnen soll an die Verbote, die gegen die Schrift gehen von dem Staat. Er soll sich schon die Obrigkeit unterordnen, Römer 13, solange die Gebote vom Staat nicht gegen die Heilige Schrift gehen. Also Trennung von Kirche ist natürlich eine ideale Sache, weil die meisten Länder heute haben überhaupt eine Trennung von Kirche und Staat. Aber Niederlande ist das Land, was angefangen hat in 80-jährigen Krieg, hat das dann gewonnen in 1648, am genauen Ende von der 30-jährigen Krieg in Deutschland. Und USA hat das von Anfang an gehabt. Warum? Weil da waren so viele, die gesehen haben. Und nochmals, die meisten Founding Fathers, der Gründungsvater von den USA, waren kein von neugeborenen Christen. Aber die haben gesehen, wie abscheulich die bibeltreue Christen hier behandelt wurden. Und darum waren sie vertreten von Kirche und Staat. Dann die unabhängige Ortsgemeinde in der Schrift. Wir sehen oft in Paulus schreibt oft, empfangen so und so als mich selber, weil er empfiehlt dann jemandem ihm an. Und ich denke, das Idee ist eigentlich, eine Ortsgemeinde kann einen anderen Bruder empfehlen. Oder er kann ihm auch, wenn jemandem ausgeschlossen ist, dann kann die andere Ortsgemeinde selber entscheiden, ob diese Person angenommen wird oder nicht. Aber ich muss hier schauen auch ein Beispiel von einer Ortsgemeinde, die mal schauen, ob ich eins finden kann hier in wenn da Briefe geschrieben wurden, um jemanden zu empfangen. Ein Beispiel ist vielleicht, die gut ist, in Apostelgeschichte 6 und Apostelgeschichte 14. in der Apostelgeschichte 6 haben die Gemeinde in Jerusalem und die haben da ein Problem gehabt mit der Almosenpflege. Und da wird dann erwähnt, dass in dieser Ortsgemeinde sollen da Vers 3 Diakonen angestellt werden, 7 Männer, die ein gut Gerücht haben, voll Heiligen Geist und Weisheit, welche die wir bestellen möchten zu dieser Notdurft. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am des Wortes. Also wird dann in dieser Ortsgemeinde entschieden, dass da die 7 Männer als Diakonen eingestellt wurden. Das ist eine Sache, die in der Ortsgemeinde selber entschieden wird, nicht von außen ab. Dann in Apostelgeschichte 14 lesen wir, dass die Barnabas und Saulus, die gehen nochmals die Gemeinde durch, die sie gegründet haben. Und Vers 23 ordneten ihnen hin und her Älteste in den Gemeinden, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, und dass sie gläubig waren wurden. Also die Ältesten werden eingeordnet, die Diakonen werden gewählt in eine Ortsgemeinde, Apostelgeschichte 6. Sie ist in eine eigene Ortsgemeinde, nicht in eine Gruppe von Ortsgemeinden oder einen Bund. Stärker noch, es gibt, soweit ich sehe, überhaupt keinen Bund irgendwo im Neuen Testament. Es gibt immer Ortsgemeinden, die eigentlich Hausgemeinden sind. Und die Mehrheit entscheidet, wie er als Diakon dienen soll, ganz praktisch, wie in Jerusalem, und ein Apostel kann man einen Pastor einsetzen. Und das kann auch dann so sein in einer Ortsgemeinde, wenn zum Beispiel, nehmen wir an, diese Ortsgemeinde, die entwickelt sich, weil die kommen zum Glauben, und nach einiger Zeit ist klar, dass der Herr jeder eine Gabe gegeben hat und ein Bruder mehr als Pastor, das heißt Aufseher und Hirte, und die das Wort bedient, als Gabe gegeben hat. Und da kann man nach einiger Zeit sagen, möchten das mal abstimmen. Und als Außenseiter kann ich dann sagen, ich empfehle so und so wegen dieser Bedingungen, die er erfüllt. Und dann soll die Gemeinde das dann ja, abstimmen selber. Ja, das muss die Gemeinde selber entscheiden, ob sie so einen Pastor haben möchten oder nicht. Das Beste ist meine Meinung von innen aus, vom Herrn in den Dienst wächst. Es kann auch sein, dass jemand von außen kommt, das kann sein, aber besser ist jemand von innen aus, weil ein Sachser, die Sechser brauchen, einen Sechser-Pastor zu haben, die wissen, wie die Sechser ticken, nicht wahr? Und eine Außenseite weiß es nicht so gut, denke ich. Also das denke ich die meist natürliche Art und Weise. Und das ist eine eigene ortsgemeine Entscheidung. Ich sehe nirgendwo im Neuen Testament, dass da in Korinthe eine Entscheidung genommen wird, die dann in Rom befolgt wird oder umgekehrt. Das ist pro Ortsgemeinde, dass Entscheidungen genommen werden. Oder die bekommen eine Ermahnung, was sie in Korinthe zum Beispiel nicht ein Mann, die mit der Frau seiner Vater zusammenhockt, anspricht und exkommuniziert, wenn er eine Sünde behält. Es ist immer eine Ortsentscheidung von Zucht oder Wahl von einem Ältesten oder einem Diakon. Niemals, dass da ein übernatürliche oder eine Übergruppe ist, die das zentral entscheidet für einen bestimmten Ort. Das ist, denke ich, das Kernpunkt.
Ja. Und dann die letzte darauf folgende Frage. Ich habe selber recherchiert, aber woher kommt die Idee von dieser, sage ich mal, Kirche, heilige katholische Kirche? Weil auch in der Schrift kommt dieser Begriff eigentlich nie wirklich jetzt vor, im Sinne von, die Gemeinden werden als Gemeinde betitelt, aber eigentlich der Begriff Kirche
Stimmt. Kommt
jetzt in dem Sinne oder auch ein Hinweis von wegen, es sollen die Gemeinden irgendwann mal zu einer einheitlichen Weltkirche oder so,
ja.
Der taucht nirgendwo auf.
Bestimmt.
Wärst du?
Das stimmt,
das
kommt.
Das
stimmt inderdaad. Das ist natürlich auch verbunden mit Rom. Man hat früher ein paar Patriarchate gehabt. Das waren, glaube ich, Alexandrie, Jerusalem, Konstantinopel, Rom und glaube ich, noch eins, Antiochie, glaube ich. Die 5 Patriarchen, das waren einfach mal größere Städte waren mit Einfluss nach der Geschichte, nach der säkulären Geschichte oder eine Universität, bekannte Universität hatte und so weiter. Aber an sich heißt das nicht, man kann es ein bisschen vergleichen mit, jemand kommt zum Glauben und er ist Milliardär. Kommt bei uns in die Gemeinde, Milliardär, kommt ein großes Auto, ein großes Haus. Und dann denke ich mir von Anfang an, die müssen wir dir machen. Ich kann gut reden, weißt du, wir kennen sich aus. Und nein, das heißt überhaupt nicht, dass man Diakon machen muss. Dass er erfolgreich ist in der Welt, heißt nicht, dass er auch eine geistige Gabe hat. Und das ist auch so mit diesen sogenannten Patriarchaten gewesen. Und von diesen 5, glaube ich, hat dann Rom gesagt, wir sind die Primus in der Pares, und das sagen wir über alles haben. Das hat wieder zu tun mit der Tatsache, dass schlussendlich diese Gemeinde in Rom, wie Paulus schreibt in seinem Brief an den Römer, schlussendlich durch Papst, zijn naam vergessen, rond om 1400-1500, die worden eigenlijk dat aangeboden, dat ambt van Pontifex Maximus, wat de paaps had verloren. Als van hoge priester van de Babylonische mysterie. Hij had dat afgenomen en had gezegd, ja, ik ben deswegen Pontifex Maximus, de Brückenbrauer, de stelvertreter Nimrod op aarde. En deswegen ben ik ook het hoofd stelvertreter Gottes op aarde en heb ik macht over die andere patriarchaten. Daar kwam het oorspronkelijk her. En daar komt eigenlijk die idee her, von einem Erzbischof, die schlussendlich, oder Bischof von Rom, die Sage hat, über alle Gläubigen auf Erden. Und das sind eine menschliche Tradition wieder, die verbunden ist mit Kontrollegeist, mit einem satanischen Geist, die nichts hat zu tun mit einer bibeltreuen Ortsgemeinde, wo ein Bischof, ein Ältester, der ist, um seine Schafe zu dienen. Ein guter Hirte, die Schafe hat, ein guter Hirte ist da, um die Schafe zu dienen, muss sie zu grauen Augen führen, muss sie schützen, muss sie zu Wasser führen. Das ist die Aufgabe der Hirte. Der Hirte ist eigentlich ein Diener für die Schafe. Aber dieser Clown hier ist ein absoluter Diktator, hat null Interesse an seinen Schafen, stärker und hat eine Menge Wölfe, von der Mafia bis die Nazis und so weiter. Das sind seine Franco Mussolini, Hitler und so weiter. Das sind seine Schafe, das sind Wölfe. Und er kontrolliert sie. Und die Truppen, die ich gerade erwähnt habe, sind auch Diktatoren, die ihre eigenen Leute opfern auf dem Alter von ihrem eigenen Ehrgeiz. Und das ist eigentlich, was der Antichrist schlussendlich ist. Das ist eine Person, die sich selber erhebt gegen Gott. Und das hat Rom unter dem Amt von Papst immer getan. Dass wir zufälligerweise zu dumm sind als Christen, um die Geschichte ein bisschen zu lesen, oder uns von den katholischen Medien einschlafen lassen, ist unseren Fehler, nicht, dass Gott das nicht uns gezeigt hat. Und was war deine Frage? Bin ich es vergessen?
Das war's,
okay. Ich kann euch sehr ermutigen, an gute Kirchengeschichte mal zu lesen. Ich habe, glaube ich, die mal geschrieben, die zwei Bette von Miller-Geschichte, Kirchengeschichte. Ja. Ich kann das mal in den Chat tun. Wir haben das im dritten bis sechsten Semester Kirchengeschichte. Meine Meinung ist, das ist eine der besten Kirchengeschichte, geschrieben rund um 1860 oder 50 von einem Mann Miller, aus einem neugeborenen Mann von der Brüderverein in England, hat damals noch nichts gewusst von der Bibelkorruption, sehr anti-Papst, anti-katholisch und gibt eine sehr gute Einteilung anhand von den 7 Sendbriefen von Paulus, die 7 Zeitperioden, Gemeindezeit, Offenbarung 2 und 3, über die Gemeindezeit. Und sehr gut, 2 Teile, sehr zu Mühe wert, von Paulus Verlag ausgegeben in Deutschland, kann man noch immer bekommen. Ich zal ze mal eingeben in den Chat. Es ist sehr de Mühe wert, weil es sind 2 Dinge, die du brauchst zu wissen, wenn wir dann über bibeltreue Gemeinde sprechen. Du brauchst zu wissen die 2 Ströme von Bibeln und die Geschichte von, sagen wir mal, ein bisschen Textkritik. Wir haben genügend Material auf unserem YouTube-Kanal darüber. Und eine gute Kirchengeschichte ist sehr, sehr wichtig. Man kann es vergleichen mit dem Moment, dass du bist 30 Jahre alt und du verlierst dein Memory, dein Gedächtnis. Na, wie bist du dann? Du bist ein Produkt von den letzten 30 Jahren. Von deinen Eltern, deiner Kultur, deinem Land, deiner sächsischen Kultur und so weiter. Das bist du. Und wenn du das Gedächtnis verloren hast, wie bist du dann noch? Das heißt, was die Medien heute tun, und du musst mal schauen bei euch in euren Schulausbildung, da haben sie meistens nichts gesagt über die Geschichte, die ihr habt als Sachsen und als Deutsche. Die ist weg. Wird nicht erwähnt. Das habe ich auch gesehen in der Schweiz, Holland und USA, mein Freund. Die Geschichte von USA, über wie die Pilgerpfade gekommen sind und die Baptisten und die Frauen. Keine Ahnung, wird nichts über gesagt. Ich habe in meinem Abitur gemacht, unter anderem Geschichte, im Gymnasium. Mir wurde von 12. bis 19. Jahr nichts gesagt über niederländische Geschichte, nichts. Ich habe nur eine Basisstufe gehabt. Und das sehe ich auch in die Schweizer Protestanten Gymnasien. Wird bewusst getan. Also meine Meinung, sehr wichtig ist eine gute Kirchengeschichte, etwas über die Geschichte der Heiligen Schrift. Und dann siehst du, dann weißt du, in welche Tradition, in welche Linie du stehst. Und dann schätzt du viel mehr, was du nun hast und die Freiheit, die du hast. Anders wird es einfach, und auch ein Martyrerbuch von Tiedemann von Bracht, auf Deutsch übersetzt, ist sehr die Mühe wert, kann man heute auch via Google, glaube ich, anschauen und so weiter. Weil dann weißt du, was die unsere Vorfahren bezahlt haben als bibeltreue Christen, anhand von den korrekten Texten und die Freikirche. Nicht nur, auch in den letzten Jahrhunderten, nur in Russland alleine sind da so viele Millionen umgebracht. Ich habe ein abscheuliches Buch gelesen, das heißt, den Namen vergessen, die Grauen, glaube ich. Und da wird erwähnt, wie die Deutschen nach dem Krieg abgeschlachtet wurden in den Gulag-Archipelau, die KZs in Sibirien. Wenn du Deutsch warst, zu Tode. Wenn du Protestant warst, war noch schlimmer. Und das Allerschlimmste war es Mennonit oder Baptist. Du wurdest schrecklich gefoltert. Warum? Weil Rom hat immer gewusst, ihr seid verantwortlich, dass die größte Kultur hier angefangen hat und dass ihr Deutsche dafür verantwortlich sind, dass das ganze Teil von Nordwesteuropa und indirekt USA und England weggebrochen ist, dass durch ihr Deutsche, durch diese Luther, durch euch Sachsen. Und darum seid ihr noch als Strafe 40 Jahre lang unter Kommunismus gewesen. Das ist der wahre Grund. Nichts anderes. Und das macht nur Sinn, wenn du die Geschichte ein bisschen kennst. Anders macht es keinen Sinn. Unabhängige Gemeinde, Heilige Schrift und nütze die Freiheit, um recht zu tun, das Evangelium noch zu verkündigen. Was sie haben gedacht damals, wenn wir das, nochmals, sie sind gut, Rom ist, und Gott ist sehr, sehr, sehr gut, aber sie können niemals gegen die Macht von dieses Wort gehen. Das ist unmöglich. Sie können es versuchen kaputt zu machen, zerstören, aber das Buch, das steht immer, das hat Himmel und Erde kann vergehen, das Wort bleibt stehen. Und das musst du niemals vergessen. Das ist, auch wenn du alleine bist, das ist dein Schatz. Und lass es niemals von dir wegnehmen. Und heute hast du viele Christen, vor allem Christen, die sagen, wir haben einen Fehler gefunden. Das ist nicht richtig. Und dann sage ich ihm, aufgrund wovon? Wovon hast du einen Fehler bekommen? Das ist meistens an Lexika oder in eigene unerlöste Vernunft. Dann sage ich, na, ich gehe lieber mit das Buch, was so viel Segen gegeben hat, aus deiner unerlöste Vernunft, das nach 50 Jahren nicht mehr funktioniert.
Ja.
So einfach ist es. Und nochmals, meine Meinung, wenn du für die Richtung zu Christi kommst, kannst du meiner Meinung niemals falsch gehen. Und dreh es mal um. Nehmen wir an, das ist nicht die Heilige Schrift. Und du musst dich für Jesus Christus verantworten. Was sagst du dann, was ist die Heilige Schrift auf Deutsch? Was ist die Alternative? Es gibt nichts. Es gibt nur das. Früher hatten wir auf Schule, weiß ich noch, Multiple Choice. Da musst du eine Frage an A, B, C oder D. Dann kannst du, dass du nicht weißt, die Antwort weißt. Aber du kannst dann einige sagen, na, ich weiß, A ist es nicht, B ist es sicher nicht und D ist es auch nicht. Na, dann muss es C sein.
Amen.
Andersrum kannst du sagen, an der Logik von Glauben. Wir sind gerettet durch Glauben. Heilige Geist ist in uns, Zeug von aller Wahrheit. Dann müssen wir die Heilige Schrift haben. Was ist es dann? Dann muss Gott nicht nur sein Wort inspiriert haben, auch bewahrt. Aber wie hat er dann sein Wort bewahrt? Hat er es bewahrt für die griechische Kirche, die Kirche mit der unabhängigen Gemeinde, die größte Reformation und Bibelgesellschaft und Missionsbewegung vorgebracht hat, größte Wohlstand und Freiheit vorgebracht hat? Oder hat er die Bibel vorgebracht und bewahrt für Ägypten, Land von Ham, alle Ketzerei angefangen haben, für die katholische Kirche mit all seinen grausamen Sachen mit der Mafia, der Inquisition und so weiter? Und die heute auch die Zeugen Jehovas Autorität haben. Das ist die einzige zwei Möglichkeiten, die du hast. Ja, das ist klar, Logik von Glauben, das geht nur so. Bibeltreue Leute, an Früchte kämmen im Baum, das ist die einzige Möglichkeit. Und tragisch ist, wenn du das an Durchschnittschrist zeigst, dann sagen sie, ja, aber. Und die glauben es nicht. Naja, dann glauben sie es nicht. Und was ist das dann? Ezekiel 8, sie haben Götzen in ihrem Herzen und Gott gibt es überall in ihren Götzen und sie müssen die Folge davon tragen. Na, wir haben es gesehen in der DDR-Zeit, wir haben gesehen in Deutschland, was heute vollkommen aus Land zerstört wird. Was sagen die Leute dann? Gott, ich tue Buße? Nein, sie gehen einfach schön weiter. Ja, das ist was? Abfall, das Verharren des Herzens, das verstockte Herzen. Und was du tun kannst, meiner Meinung nach, das Beste, wenn du in dein Land lebst, bete für die Obrigkeit, halte fast in diesem Buch, verbreite das Buch auf die Straße, als Traktaten und so weiter. Das ist das Beste, was du tun kannst für Seele und für dein eigenes Land. Mehr gibt es nicht, was du tun kannst. Mehr kannst du auch nicht tun. Was ist ähnlich, dass diese ganze Welt und das Land soll alles zurückkehren, so die Gott diese Welt, die als Mensch offenbart sich und als Antichrist offenbaren soll, nachdrücken in die Gemeinde. Aber unsere Aufgabe ist nicht, diese Welt zu erobern oder zu verbessern. Unsere Aufgabe ist, treu zu bleiben, in der Ortsgemeinde zusammenzukommen, das Evangelium noch zu verkündigen, die Heilige aufzubauen, den Herrn Jesus zu verherrlichen und den Rücktritt zu protestieren, alles, was falsch ist. Und wenn wir einmal entrückt werden, nach 7 Jahren kommen wir zurück und dann kommen wir als Sieger zurück. Aber nun können wir nicht erwarten, dass wir den Sieg bekommen, omdat die meisten Christen sich bekehren, was uns zurückkehrt zu einem souveränen Status. Das soll nicht passieren. Das kann auch nicht. Es muss ein Abfall enden. Und diejenigen, die das sagen, charismatische Pfingstler, oh, wir sehen eine Erweckung und Welle von Liebe kommen über diese, den Heiligen Geist kommt hier über Sachsen, rollt sich aus und so weiter, sind einfach klare Lügner. Positive Clowns und Idioten, das sind sie. Man kann es vergleichen, dass du da die Rote Armee, die kommt hier durch und so. Hitler hat gesagt, wir kämpfen noch mit den letzten Menschen. Sie war vollkommen durchgeknallt. Nicht mehr realistisch. Das ist genau das Gleiche heute. Aber es heißt nicht, dass wir nicht kämpfen sollen. Wir haben das reine Wort Gottes. Wir haben das Evangelium der Gnade Gottes, die Kraft Gottes. Jesus hat uns alle Macht es mir gegeben, im Himmel und auf Erde. Und deswegen sollen wir gehen. Sehen wir noch ein Lied.
254. Achso, hast du denn?
350, oder? Ja.